Zum 10. Mal möchte ich heute meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch, sei der CEO deines Lebens, ergänzen. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Wer der CEO seines Lebens sein möchte, sollte auch die Frage, wohin will ich, beantworten können. Deswegen haben wir in der 9. Folge herausgefunden, wie wir mithilfe der Ansoff-Matrix berufliche Wachstumspfade entdecken können. Und natürlich weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, auf neue Ideen zu kommen. Und deswegen greife ich im Buch eine besonders wirksame Kreativitätstechnik auf, über die ich mich heute ausführlicher unterhalten möchte. Die Technik ist die 635-Methode. Und meine Gesprächspartnerin ist die charmante Ingrid Gerstbach, eine ausgewiesene Expertin für Kreativität und Innovation. Es ist schön, dass du dabei bist.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ingrid, ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
Ja, vielen Dank für die nette Einladung, Aaron. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und bin gespannt, wohin unsere Reise geht.
Ja, das bin ich auch. Fangen wir direkt mal an mit etwas Ungewohntem. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ich würde trinken ein Wasser, ein stilles Wasser. Das hat den Hintergrund, dass Wasser etwas sehr Klares, sehr Reines ist. Das klingt jetzt sehr poetisch. Nein, also der wahre Grund ist, dass ich meinen Magen durch einen Tumor verloren habe und keine Kohlensäure trinken darf und Alkohol auch tabu ist. Und deswegen ist Wasser so die einzige Durstquelle, die einzige Quelle, um meinen Durst zu löschen.
Und mir ist es innerhalb von wenigen Sekunden gelungen, in das erste Fettnäpfchen zu treten.
Ach, um Gottes Willen, nein, das sind Sachen, die kannst du ja nicht wissen. Und beim Interview geht es ja darum, in die Welt des anderen zu treten. Und
das aber ist das, doch schön. Du hast deinen Magen verloren. Also ich bin kein Mediziner, aber vielleicht kannst du das kurz, was ist da passiert? Willst du das kurz erzählen?
Also das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das tue, was ich eigentlich tue. Ich habe 2012 einen Magentumor diagnostiziert bekommen und es hieß damals, ja, Frau Gerstbach, machen Sie sich keine Sorgen, so etwas, das bricht nicht mehr durch, seit 30 Jahren nicht mehr. Und zwei Wochen später ist er dann doch tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion quasi durchgebrochen und ich musste ins Spital und wurde notoperiert, weil ich am Verbluten war. Und der ist einfach, also der Tumor war so groß, dass er direkt an der Magenwand war und durchgestoßen ist. Und deswegen musste er dann entfernt werden, weil er einfach schon die komplett Bauchfell durchbrochen hat. Und herausgestellt hat sich letzten Endes, und das finde ich so spannend, dass eigentlich eine Autoimmunerkrankung schuld daran war. Und zwar habe ich SLE Lupus, das ist eine rheumatische Erkrankung des Systems. Und das beeinflusst einfach auch Organe, also das führt dazu, dass gewisse Organe erkranken, normalerweise die Nieren, bei mir war es eben Magen und Herz. Und das ist irgendwie dieses Spannende, dass, also ich war vorab bei vielen Ärzten, weil ich immer wieder Schmerzen hatte und Blutverlust und niemand hat den Grund gefunden. Und du gehst zu einem Arzt, der ist auf Viszeralchirurgie spezialisiert, also auf Magen, Darm, und der sieht sich den Magen-Darm an und sagt, da stimmt etwas nicht. Das reicht aber nicht, weil der Mensch ist ein Gesamtsystem. Ja. Dann wurde festgestellt, naja, mit ihrem Herzen stimmt etwas nicht. Also geht man zum Kardiologen. Der Kardiologe stellt fest, ja, das sind Löcher im Herzen und das muss man irgendwie unter Beobachtung haben. Aber das war es halt auch noch nicht. Und so geht diese ganze Reise weiter und weiter und du kommst von einem Spezialisten zum nächsten. Aber irgendwie hat niemand dieses Gesamtwunderwerk Mensch im Blick. Und das ist, also um jetzt irgendwie so den Bogen zu schaffen zu meiner Profession, wir sind halt mehr als die einzelnen Teile. Wir sind eine Zusammensetzung dessen, was wir erlebt haben, unsere Erfahrungen, unsere Umgebung. Und ich bin der Überzeugung, dass du so wirkst und dass du so aber auch andere wahrnehmen musst. Und zwar, du nimmst die zwar in Ausschnitten wahr, aber trotzdem sind die Ausschnitte nochmal Ausschnitte von Ausschnitten. Und die Realität ist auch immer nur ein Ausschnitt dessen, der sie beobachtet. Und deswegen ist immer viel mehr dahinter, als der erste Anschein erwecken mag.
Mhm. Wahnsinn. Das ist
hochphilosophisch.
Ja, aber also Wahnsinnsgeschichte. Finde ich krass. Ich bin glücklicherweise noch nicht mit solchen gesundheitlichen Beschwerden in Berührung gekommen und habe da meinen Respekt vor. Und jetzt hat das ja scheinbar solche Auswirkungen ja auch in deinen Alltag, dass du, ich vermute mal, auch ernährungstechnisch eine gewisse Achtung haben brauchst oder haben musst. Und ist das richtig? Hat das irgendwie
ja,
auf
absolut.
Ernährung und Getränke hat es ja Konsequenzen, ne?
Ja, absolut. Also erstens habe ich relativ viele Unverträglichkeiten und Histamin, Gluten und alles Mögliche. Unterwegs nehme ich dann meistens so flüssige Astronautennahrung zu mir. Zu Hause dann halt eine gewisse Schonkost. Aber ich kann mich erinnern, wie ich auf der Intensivstation gelegen bin, hat mich mein großer Bruder besucht. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, schau, es gibt auch immer was Positives. Du wirst in diesem Leben nicht mehr fett werden. Und ich dachte, okay. Also das ist halt auch, man kann alles irgendwie mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Und ich finde es so wichtig, dass man nicht nur immer das Negative sieht und wie schlimm die Welt ist und wie schlecht, sondern es hat, also das ganze Leben ist eine Dualität und wir leben schwarz und weiß und wir müssen gut und böse erleben, um überhaupt sagen zu können, das ist gut, das ist böse. Und so ist das ganze Leben und ich glaube, das Wichtige ist, was wir daraus machen und welchen Blickwinkel wir dem schenken.
Ja,
und deswegen finde ich auch, ich finde es auch immer so schlimm, wenn jemand sagt, naja, du hast ja so ein krasses Leben und das war ja so schlimm. Und nein, das ist meine Sichtweise darauf. Und ich bin sicher, lieber Aaron, wenn wir bei dir ein bisschen schauen, dann hast du mindestens genauso krasse Dinge erlebt. Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Körper, aber es kommt ja auf dein Erleben und auf deine Sichtweise an. Und es wird ganz viele Dinge geben, die dich genauso geprägt haben und genauso dorthin gebracht haben, wo du bist. Und ich finde das immer so schwierig, da Wertungen abzugeben, weil letzten Endes kommt es auf dich drauf an und wie du das siehst und wie du dein Leben in die Hand nimmst und wo du Verantwortung für etwas übernimmst. Und das kann nicht bewertet werden. Da hat auch niemand das Recht dazu, das zu bewerten, denke ich mir.
Ja, absolut. Absolut. Ich würde gerne wieder auf die Hotelbar zurückkommen, bei an der du sitzt oder stehst und dein stilles Wasser trinkst. Und angenommen, ich würde auch dort zufällig sein und wir würden ins Gespräch kommen. Ich würde dich fragen, was machst du denn eigentlich so beruflich?
Dann würde ich dir erzählen, lieber Aaron, dass ich Unternehmensberaterin bin mit dem Schwerpunkt auf menschliches Verhalten. Und zwar sehe ich mir an, wie man Unternehmen oder wie man mit Mitarbeitern in Unternehmen arbeiten kann, damit die mehr Freude haben, mehr Spaß im Arbeit, in ihrem Tun, in der Zusammenarbeit mit anderen, weil ich davon überzeugt bin, dass davon der Erfolg von Unternehmen abhängt. Ich habe die Erfahrung gemacht, je unglücklicher Menschen sind, je mehr sie in einem Korsett sind, in Zwängen, in Ängsten, desto wieder natürlich verhalten sie sich, weil es dann nur noch darum geht, die eigene Machtposition zu verteidigen oder Informationen für sich zu behalten. Und das schädigt nicht nur einen selbst, sondern auch das Unternehmen. Und in meiner Arbeit geht es mir darum, ein Umfeld zu schaffen, wo einfach Entwicklung möglich ist, wo Menschen gerne miteinander arbeiten und wo Austausch ja wieder zu einer schönen Form des Informationswechsels wird.
Und wenn ich das richtig verstehe, ist die methodische Basis deiner Beratungstätigkeit das Design Thinking, richtig?
Genau. Design Thinking ist ein Prozess. Ich habe ihn in 4 Schritten definiert, wo es eigentlich darum geht, zuerst einmal das Problem zu verstehen, bevor wir in Lösungen denken. Und das klingt auf den ersten Blick so einfach, das ist es aber nicht, weil wir aus dem System Schule eigentlich dazu gedrängt wurden, immer in Lösungen zu denken. Also Menschen sollen ganz schnell Lösungen für ihre Probleme finden und sich eigentlich nicht die Zeit lassen, das Problem in seiner Tiefe oder in seiner wirklichen Wahrnehmung zu erfassen. Und darin besteht aber eigentlich schon die Schwierigkeit, weil wir oft denken, ein Problem ist das Problem, was wir denken, dass das Problem ist, aber das Problem ist dann nicht das Problem, was wir denken, dass das Problem ist, weil es einfach viel komplexer ist. Also als Beispiel, du kommst zu mir und sagst, du hättest gerne eine Homepage, weil du möchtest mehr Menschen erreichen. Und ich spreche dann mit dir und wir kommen irgendwie drauf, naja, eigentlich ist es gar nicht die Homepage, die bei dir nicht passt quasi, weil du hast eh eine ganz, ganz tolle, großartige, professionelle Homepage. Aber es fehlt dir irgendwie das Medium, andere Menschen zu erreichen. Und dann würden wir uns ansehen, okay, wer ist denn dein Zielkunde? Mit wem möchtest du interagieren? Wo befinden die sich und warum befindest du dich noch nicht dort? Und also quasi, indem wir das Problem zwar als Ausgangs- oder die Lösung als Ausgangspunkt hernehmen, fädeln wir das Ganze nochmal von vorne auf und schauen uns an, was ist denn wirklich das Problem? Was ist vielleicht auch der blinde Fleck, den du nicht siehst, weil du schon zu tief drinnen steckst? Und da komme ich als Design Thinker und stelle ziemlich banale Fragen, die dich ein Stück wieder da rausführen sollen.
Okay, Stichwort Design Thinker. Du hast ja auch zusätzlich zu deiner Beratungstätigkeit, du schreibst ja auch Bücher und hast unter anderem das Buch geschrieben, 77 Tools für Design Thinker. Angenommen, dein Leben wäre eins dieser 77 Tools. Okay. Welches wäre es?
Ich glaube, es würde heißen Job Shadowing. Ich wollte als Kind immer schon Detektiv werden, weil ich es sehr spannend finde, Menschen in ihrem Tun zu beobachten und zu sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie glauben, dass sie nicht beobachtet werden. Mhm. Weil Menschen sich immer ganz anders verhalten, als sie auch eigentlich denken, dass sie sich verhalten. Und darin liegt viel der Lösung schon versteckt. Und bei dieser Methode, da bist du quasi der Schatten von jemandem und versuchst seinen Job so zu übernehmen, wie er es macht, aber ohne, dass er es dir viel erklärt. Also du machst einfach die ganzen Handlungen nach. Zum Beispiel in einem Callcenter nimmst du dir dann die Kopfhörer und hörst, was der Call Agent sagt und sein Kunde und versuchst das dann nachzuspielen, um zu verstehen, was da wirklich passiert, welche Zwischentöne da vonstatten gehen, um darauf aufbauend dann Lösungen zu finden. Und so ein bisschen Stalker steckt, glaube ich, auch in mir.
Ich meine, solange du es so nutzt, ist das ja gut. Das erinnert mich ein wenig an das Tool aus dem Lean-Management-Baukasten, das heißt GoGemba, was du sicherlich auch kennst und was ja darauf ausgelegt ist, dass sich die Entscheider oder die Führungskräfte oder wer auch immer ein Bild vom Shopfloor selbst machen sollen und jetzt weniger im Sinne von Shadowing, weniger im Sinne von Verfolgen, aber im Sinne von, ich gucke mir an, wie es wirklich dort läuft. Und das ist ja, glaube ich, auch der Gedanke beim Shadowing, ne?
Ja, absolut. Also es gibt so viele unterschiedliche Methoden. Es gibt auch einen Tag im Leben deines Kunden und so weiter, wo es eigentlich wirklich darum geht, dass es etwas anderes ist, wenn du dir etwas erzählen lässt, als wenn du es selber durchlebst. Das ist ja der Grundgedanke von Empathie. Ja. Und es gibt im Fernsehen den Undercover-Boss oder diese ganzen Dinge, wo es eigentlich darum geht, einmal für einen Tag die Position von jemand anderen einzunehmen, um zu spüren und wirklich zu erfahren, wie dessen Tag aussieht, wie sieht das Leben deines Kunden aus, mit welchen Problemen hat er sich herumzuschlagen, wie ist das Umfeld, um durch diese Empathie, durch diesen Aufbau des Verständnisses dann Lösungen zu erarbeiten, die auch dir am Herzen liegen, wo du richtig das Gefühl hast, so könnte ich ihm helfen, so möchte ich ihm helfen. Und um dieses Bedürfnis, diesen Drang zu finden, musst du erst einmal erleben, was er erlebt.
Jetzt ist recht schnell offensichtlich, wenn man sich mit deinem Profil beschäftigt, dass du dich mit Innovation beschäftigst. Es gibt ja auch diesen, ich habe es irgendwo, ich glaube, in einem Vortrag bei dir gehört, Innovation ist kein Zufall, hast du oder proklamierst du. Was heißt eigentlich innovativ sein? Oder anders gefragt, wann ist ein Unternehmen denn innovativ?
Momentan herrscht der große Druck, jeder muss innovativ sein und Unternehmen, die nicht innovativ sind, die sind nicht erfolgreich und die werden sterben. Und in Wahrheit gibt es diesen Druck schon seit Schumpeter, also schon ewig lang. Eine Innovation, also innovare, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet erneuern. Und im Grunde geht es gar nicht darum, eine vollkommen disruptive, sagt man da, eine vollkommen neuartige Erfindung in die Welt zu bringen, die Märkte umkrempelt, sondern bei einer Innovation geht es darum, Ideen auch so neu zu kombinieren, dass du Bestehendes ein bisschen umkrempelst, also dass du siehst dir Ideen an oder du siehst dir Dinge an, wie sie jetzt funktionieren und überlegst dir, warum sie nicht funktionieren und schaust dir an, wie du diese Idee umdrehen kannst, damit du eine Lösung findest, die dann funktioniert, die neuartig ist, die vielleicht sogar die Welt auf den Kopf stellt. Also es geht eigentlich darum, bei Innovationen Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, so ganz grob gesagt.
Okay. Und angenommen, du bekommst oder hältst einen Beratungsauftrag und kommst das erstmal in ein Unternehmen. Woran erkennst du denn, ob es sich bei dem Unternehmen um ein innovatives oder ein nicht innovatives Unternehmen handelt?
Hauptsächlich am Mindset. Also Innovation ist etwas, wenn es tatsächlich umgesetzt wird oder wenn Unternehmen tatsächlich innovativ agieren, dann siehst du es, kannst du es natürlich auch am Umfeld sehen, wenn da ein Kickertisch ist und die Wände bunt sind und die Leute ganz lässig sind. Das ist aber nicht wirklich, also das ist oft auch mehr Schein als Sein. Aber tatsächlich erkennst du es am besten in den Gesprächen mit den Menschen, wenn sie sehr offen für Neues sind, wenn sie neugierig sind, wenn sie gute Fragen stellen, wenn die Kommunikation einfach so offen ist, dass Menschen einander begegnen und miteinander sprechen, wenn die Türen in einem Unternehmen offen sind und auch du so ein Gefühl des Willkommens hast, dann ist das oft ein guter Nährboden, wo Innovationen entstehen können. Dann ist das oft ein Unternehmen, wo Kultur, also innovative Kultur auch gelebt wird. Da werden Fragen gestellt, da wird auch oft gelacht, weil Spaß uns dabei hilft, in tiefere Denkschichten zu kommen. Da werden, da wird viel kommuniziert. Oft gibt es da auch ganz viele Kaffeemaschinen, weil Kaffeemaschinen einfach so ein Punkt sind, wo Menschen zusammentreffen und sich austauschen. Also es geht da eigentlich viel um diese Kollaboration, um dieses gelebte Zusammenspiel.
Okay. Und wenn du proklamierst, Innovation ist kein Zufall, dann bist du also der Meinung, dass auf Basis dieser Design Thinking Methode ein solches Mindset oder eine solche Kulturveränderung implementierbar oder verinnerlichbar ist, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Es ist ein sehr provokanter Satz, muss man dazu sagen. Also Innovation ist kein Zufall, meine ich jetzt damit genau, dass wenn man dieser Methodik folgt, dann wird die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du eine Innovation entwickeln kannst, was nicht per se heißt, dass auch tatsächlich eine rauskommen muss, also das muss man auch dazu sagen. Aber es gibt bei der Innovation drei Kreise. Es gibt die Machbarkeit mit der technologischen Realisierbarkeit und die Wünschbarkeit. Das sind die drei Kreise der Innovation. Und dort, wo die drei Kreise überschneiden, dort ist so ein Sweet Spot und dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass Innovation passiert, am größten. Das heißt, es reicht nicht nur, wenn Menschen sich etwas wünschen, also gerne eine Lösung hätten, wenn die zum Beispiel momentan technologisch nicht umsetzbar ist, weil zum Beispiel, nehmen wir an, du würdest gerne am Mars wohnen, aber das ist einfach technologisch, vielleicht in ein paar Jahren, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sofort realisierbar. Und die Wirtschaftlichkeit, das ist schlicht und ergreifend, wäre eine Lösung wahrscheinlich aus deiner Haushaltskasse nicht machbar. So. Aber wenn, angenommen, du würdest gerne komfortabler reisen und das wäre dein Bedürfnis und die technologische Möglichkeit wäre mit einem Elektrofahrzeug oder einem Auto und du hast auch das Geld dafür, dann ist quasi dieser Wunsch erreichbar, dann ist Innovation möglich. Dann können wir etwas für dich finden, das auf deine Bedürfnisse passt und was vielleicht für dich eine Innovation ist, um dieses Bedürfnis, komfortabler zu reisen, was auch immer das für dich bedeutet, zu realisieren. Und das sind diese drei Kreise der Innovation.
Okay. Und die, also wenn ich das jetzt methodisch sehe mit Design Thinking, was sind so Zeithorizonte, die es braucht, um innovativer zu werden, wenn ich jetzt als Unternehmen hingehe und sage, ich möchte jetzt hier Design Thinking leben?
Also das kommt ganz klar auch darauf an, wie weit die Unternehmenskultur ist. Also wo steht das Unternehmen gerade, wie ist das Mindset aufgebaut, ist jetzt auch gerade ein Zwang da, innovativ zu sein, dort, wo Druck und Zwang ist, das ist so wie, sei spontan, sei kreativ, wird das ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Wenn schon das richtige Team, das richtige Mindset gegeben ist, dann kann das durchaus in ein paar Tagen passieren. Also da kommt so ganz viele Rahmenbedingungen an, wie die gegeben sind. Ich führe Workshops zwischen 4 Stunden und 4 Wochen durch. Also ein normales Projekt kann bis zu 4 Wochen dauern, wo wir so mehrere Sprints durchlaufen. Also das sind so Design Thinking Workshops, die wir in einem Team durchlaufen. Design Thinking ist ein sehr iterativer Prozess. Das heißt, du beginnst einmal und dann handelst du dich immer weiter vor und bekommst neue Erkenntnisse. Und mit denen gehst du noch tiefer in den Prozess hinein, bis du dann letzten Endes eine Lösung gefunden hast, wo du sagst, die könnte funktionieren. Und da investieren wir jetzt auch tatsächlich Geld, um diese Lösung umzusetzen. Und vorher fließt nicht wirklich viel Geld, also aus dem Sinne von Beratung und ja. Manpower, die du brauchst. Aber vorher wird sehr, ja, auf einer sehr, wie soll ich sagen, auf einer Ebene gearbeitet, wo es mehr ums Denken und ums Handeln geht, als um das Umsetzen letzten Endes.
Mhm. Und woran erkennst du, dass ein Projekt jetzt beispielsweise von 4 Wochen dann erfolgreich gewesen ist?
Ich habe für mich persönlich das Parameter entdeckt, dass es mir wichtig ist, wenn sich die Kultur innerhalb des Unternehmens geändert hat, also wenn Menschen beginnen, anders miteinander zu sprechen, wenn die Kommunikation anders fließt, das ist für mich persönlich ein Erfolg. Aber du erkennst daran, ob Design Thinking im Unternehmen erfolgreich war, wenn die Lösung, der Prototyp, den wir anvisiert haben, der auch umgesetzt werden konnte und auch implementiert wird im Alltag des Unternehmens oder im Kunden. Also einfach, wenn dieser erste Prototyp, und das kann jetzt ein Storyboard sein, das kann eine Lego-Figur sein, das kann was Plastisches sein, das kann ein 3D-Druck sein, wenn der in Produktion geht und Menschen ihn kaufen, dann hat es funktioniert. Also dann waren wir erfolgreich.
Okay, jetzt lebt ja bei Innovation, denke ich auch immer schnell an Kreativität. Und ich denke mal, dass das definitiv eine Korrelation gibt, dass ein innovatives Unternehmen auch von der Kreativität seiner Mitarbeiter lebt. Nehmen wir mal an, du sitzt in einem Workshop und eine Mitarbeiterin deines Kunden kommt auf dich zu und sagt, ja, Frau Gersbach, das ist ja hier großartig, das ist alles toll und bunt, aber ich bin einfach nicht so kreativ wie andere Menschen. Was entgegnest du?
Picasso hat einmal gesagt, jeder Mensch wird, also jedes Kind wird als Kreativer geboren, wir verlernen es nur. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir Kinder alle oder wir Menschen als Kinder alle kreativ sind, aber Systeme wie die Schule und unsere Umgebung uns dazu bringen, nicht kreativ zu sein, weil das etwas Verpöntes ist. Kinder sollen kreativ sein, die dürfen malen, aber als Erwachsener, da ist auch Spaß bei der Arbeit. Das ist immer so, bei der Arbeit musst du seriös sein und da darf nicht gelacht werden. Und kreativ, ja. Das sind ja nur irgendwelche komisch verschrobenen Künstler. Da gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze, die wir auch ständig nähren. Und ich glaube daran, dass jeder kreativ ist. Ich glaube nur, dass es auch die richtigen Methoden bedarf, um diese Kreativität aufzuwecken. Wir alle sind eine Mischung aus introvertiert und extrovertiert. Also wirklich rein introvertiert oder rein extrovertiert ist eigentlich kein Mensch. Ja. Aber wir neigen auch tageweise zu dem einen oder zu dem anderen. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Methoden, Kreativität, Techniken, mit denen man Kreativität in Menschen oder in Teams vor allem fördern kann. Und beim Design Thinking ist eben die Krux, dass du nicht den Prozess einfach so wie ein Kochrezept anwendest, sondern dass du eigentlich genau spürst, was dein Team braucht, um in dem Moment kreativ zu sein. Welche Umgebung, welche Methode, wie du es fördern kannst. Ja, was alles notwendig ist, damit Kreativität geschehen kann. Aber Kreativität wird nie entstehen, wenn von außen irgendein Druck entsteht. Aber ansonsten glaube ich, oder bin ich überzeugt davon, dass jeder kreativ sein kann.
Ich meine, das ist ein großes Thema. Ich teile diese Überzeugung. Nichtsdestotrotz, ich meine, das wirst du sicherlich auch kennen. Es gibt diese Menschen, die dann, die unter Kreativität halt so Maler und Musiker verstehen. Und ich erzähle dann immer die Geschichte von meinem Rechtsprofessor aus der Uni, der sein Steueroptimieren als unheimlich kreativ empfand.
Also angeblich halt Juristen und Buchhalter, das sind einige der kreativsten Jobs.
Ja, also ich glaube, dass letztendlich jede Tätigkeit kreativ gestalten kannst.
Absolut,
und
ja.
Die Frage ist halt nur, was ist meine Tätigkeit, in der ich meine kreative DNA zur Geltung bringen kann? Und das ist, glaube ich, die Masterfrage für jeden. Welche Tätigkeit ist es bei mir? Und gibt es da, ich meine, dafür kenne ich Design Thinking nicht gut genug, gibt es da Möglichkeiten, Tools aus diesem Baukasten von Design Thinking auf so eine persönliche Fragestellung zu übertragen? Also wie finde ich meine kreative Tätigkeit?
Ja, absolut. Also es gibt unzählige Kreativ-Tools aus dem Design Thinking, die ja gar nicht aus dem Design Thinking selbst sind, sondern schon aus zig anderen Methodenkoffern davor wahrscheinlich auch schon gezogen werden können. Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Frage zuerst zu stellen, was bedeutet für dich kreativ sein? So wie du gesagt hast, ist es das Malen oder ist es die Buchhaltung oder die Juristerei? Also was empfindest du als kreativ? Und das, was im Design Thinking das Wichtigste ist, um kreativ zu sein, ist das Umfeld. Und mit Umfeld meine ich auch, dass du dich mit Menschen umgibst, die das fördern, die dieses kreative Denken fördern. Und wir sagen im Design Thinking dazu, ist es wichtig, dass du die Perspektive wechselst, dass du in einem Team arbeitest, dass du jetzt noch nicht so gut kennst. Also wenn du es für dich persönlich anwenden willst, musst du jetzt nicht unbedingt zu Fremden gehen und sagen, bitte helfen Sie mir da jetzt mit dem Problem.
Wäre doch mal ein Versuch wert.
Ist sicher auch spannend. Die Frage ist, ob du da die Lösungen hören willst. Ja. Also das ist wieder was anderes. Aber dass du zum Beispiel einmal mit Menschen redest, mit denen du sonst nicht so viel Kontakt hast. Oder normalerweise umgeben wir uns immer mit denselben Personen. Und ja. Gleich und gleich gesellt sich ja nicht umsonst gern. Das heißt, das sind oft ähnliche Erfahrungen, ähnliche Lebenswege, ähnliche Schulbildung. Und das heißt, unsere Erfahrungen sind einfach so ähnlich, dass sie sich sehr gleichen. Und dadurch entstehen keine neuen Lösungen. Weil wenn du und dein Freund oder deine Freundin dieselbe Erfahrung gemacht habt, dann werdet ihr euch nicht unbedingt im Denken weiterbringen, ist jetzt böse, aber befruchten können. Mhm. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der vollkommen andere Erfahrungen gemacht hat, weil er zum Beispiel älter ist oder aus einer anderen Generation kommt oder in einem anderen Umfeld aufgewachsen ist, dann haben die ganz andere Eindrücke von der Welt gemacht. Und diese Eindrücke helfen dir in deiner Lösungsfindung, neue Wege zu sehen und die dann womöglich auch zu gehen. Und das macht dann Kreativität aus, dieses vom eigentlichen Weg abzugehen auf den nicht niedergetrampelten Pfad und zu schauen, was dort kommt.
Mhm. Bevor wir noch weiter in die Materie der Kreativität oder des Brainstormings einsteigen, eine andere Frage. Ich habe dich ja erst vor ganz kurzem kontaktiert und dich gefragt, ob du Teil dieses Podcasts sein möchtest. Und in dem Zusammenhang hatte ich dir dann ja auch erklärt, worüber mein Buch geht, also unter der Überschrift Sei der CEO deines Lebens, dass ich Business Tools und die Arbeitsweise von Beratern auf persönliche Fragestellungen übertrage, um Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Was
Finde
ist
ich
dir
ein total schönes Projekt im Übrigen.
Das freut mich natürlich. Mich interessiert, was dir als allererstes in den Kopf gekommen ist, als du das gelesen hast.
Dass es eine sehr mutige These ist, dass ich auch nicht sicher bin, ob zum Beispiel Design Thinking im persönlichen Bereich wirklich weiterhelfen kann. Für mich ist es ein Mindset, ja, ganz klar, wo es darum geht, Empathie aufzubauen, aber eigentlich immer für jemand anderen. Und ich glaube, dass das ganz viel dir natürlich selber hilft, um der CEO deines CEOs deines Lebens zu werden, der Gestalter von deinem Tun und deinem Sein. Ich finde die These aber sehr mutig und ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, was dann für Tools, welche Tools du da dann vorstellst und wie du sie umlegst. Weil ich glaube, das ist sehr herausfordernd, oder?
Genau, und ganz wichtig ist halt auch, dass nicht alles übertragbar ist. Also das, wir hatten jetzt ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt gewisse Design-Thinking-Mechaniken, die sind so nicht zu übertragen, weil sie halt von so einer Gruppendynamik abhängen. Und es gibt einfach gewisse Tools, die sind auch zum Teil viel zu zahlenlastig und viel zu mechanisch. Das lässt sich da nicht so übertragen. Aber das hat mich halt nicht daran gehindert, mir alle über 180 Werkzeuge so anzuschauen, die Wahnsinn. Es so in diesem klassischen Consulting gibt, um dann halt 33 herauszufiltern, wo das trotzdem der Fall ist. Und darunter befinden sich halt sehr, bekannte Tools auch. Und das ist jetzt auch der Moment, also unsere Podcast-Folge befindet sich quasi mitten im Buch. Der Leser hat bereits seine Ausgangslage analysiert, also hat sein Leben auf den Prüfstand gestellt. Der Berater nennt das ja die Ist-Analyse und hat im nächsten Schritt den roten Faden seines Lebens entdeckt, um solche Sachen, die wir eben hatten, also was ist mein Ding, worin bin ich gut, worin kann ich kreativ sein, um sowas für sich herauszufinden, und befindet sich jetzt gerade dabei, das Wohin zu klären. Also, wohin will ich mit meinem Leben? Und in diesem Zusammenhang wurde unter anderem das Lebensradar angewendet, die Blue Ocean Strategie ist ja ein weltberühmtes Tool oder die Ansoff Matrix. Und bei der Ansoff Matrix kann der Leser genauso wie es Porsche, Jägermeister, Hip oder Yamaha machen, verschiedene Wachstumsstrategien für sich und sein Leben entwickeln. Und das eignet sich vor allem für die Menschen, die beruflich feststecken und langsam aber sicher so diese, ja, so eine, die Perspektive verlieren. Und wir befinden uns quasi gerade an der Stelle im Buch, wo mir bewusst ist, wo ich auch sehr realistisch bin, dass wenn wir so ein Buch lesen und meins ist halt sehr arbeitslastig, also es gibt viele Reflexionsparts, wo du halt innehalten sollst und gewisse Fragen für dich beantworten kannst. Und mir ist vollkommen bewusst, dass das manchmal schwerfällt. Dass es dem einen oder anderen Leser einfach schwerfällt, ja jetzt auf Ideen zu kommen. Und deswegen habe ich im Anschluss an die Ansoff Matrix das Tool der 635-Methode aufgegriffen, was ja aus irgendeinem Werkzeugkasten kommt. Ich meine, du hast es in deinem Buch ist es ja auch drin bei den 77 Tools. Und es ist halt eine Kreativitätstechnik, die, und das ist ja das Wahnsinnige, in 30 Minuten 108 Ideen generiert. Das klingt ja fast. Im besten Fall, weil es klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wie funktioniert das denn?
Also die 635-Methode sieht so aus, dass du dir 6 oder 5 Personen, kommt drauf an, ob du mitmachen möchtest, einlädst, um mit dir an einer Fragestellung zu arbeiten. Und es ist eine klassische Brainwriting-Methode, das heißt, wir arbeiten eigentlich mit Schreiben und nicht mit Herausbrüllen oder Heraussprechen, wie es im Brainstorming sonst der Fall ist, und stellen uns rund um einen Tisch auf. Und jeder bekommt ein Blatt Papier. Und auf diesem Blatt Papier werden 3 Spalten gemacht. Und in jede Spalte schreibst du zu einer Fragestellung, die im Vorhinein definiert wird, eine Idee. Ganz spontan, was dir dazu einfällt. So, in die erste Spalte erste Idee, in die zweite Spalte die zweite Idee und dann in die dritte Spalte die dritte Idee. Und der Moderator oder Workshopleiter kann jetzt sagen, okay, ich gebe euch 5 oder 3 Minuten, irgendeine vordefinierte Zeit an, und nach diesen 5 Minuten gibst du das Blatt an deinen linken Nachbarn weiter. Und der liest sich dann durch, was du als Antwort, als Lösung geschrieben hast auf diese eine Fragestellung, und ergänzt sie dann. Entweder sagt er, ah, da fällt ihm etwas drauf ein, weil Ideen sind ja sozusagen, werden auf anderen Ideen aufgebaut. Oder er sagt, nö, da fehlt mir was, oder das bringt mich zu was ganz anderem, oder also was auch immer ihm dazu einfällt. Es muss sich auch nicht unbedingt auf die vorherige Antwort beziehen, aber ist natürlich gut. Und nach 5 Minuten wird wieder das Blatt weitergegeben, wenn wieder diese 3 Spalten voll sind. Und es geht dann so lange weiter, bis du dein eigenes Blatt Papier wieder bekommst, und dann hast du im besten Fall eben 3 Spalten voll mit vollen Ideen, und zwar 5 vertikalen Spalten, also 3 mal 5, und weil 6 Runden waren, mal 6 sind 108.
Und was ist deine Erfahrung mit diesem Tool?
Das Tool funktioniert sehr gut, wenn du Menschen hast, die sich noch nicht so gut kennen, also eher auch introvertierte Personen, Schreibdenker sogenannte, also die sich einfach leichter tun, Dinge niederzuschreiben und nicht so herauszubrüllen. Du darfst meiner Erfahrung nach nicht erwarten, dass du tatsächlich 108 geniale Ideen herausbekommst. Das ist aber auch nicht das Ziel dieser Methode. Ja. Sondern das Ziel ist, dass du durch diesen Aufbau von Ideen den einen Gedanken hast, den du dann weiterspinnen kannst, oder im Idealfall mehrere Gedanken hast. Und es ist auch so eine wunderschöne Teamarbeit, also wo einfach Menschen ihre Ideen teilen, die aneinander aufbauend sind. Und daraus dann wieder etwas Neues entsteht. Und da kommen ganz, ganz gute Ideen heraus. Aber eben 108 wäre ein bisschen übertrieben. Also habe ich so noch nicht erlebt, aber sag niemals nie.
Woran liegt es denn, dass du sagst, es wäre besser, wenn die Leute sich nicht so gut kennen? Warum ist das so?
Weil, erstens ist das in der Psychologie ein bisschen verhaftet, wenn du einen Freund hast und du gibst deinem Freund einen Rat, dann möchtest du, dass es ihm gut geht. Du hast auch ein Harmoniebedürfnis, du möchtest ihm nicht wehtun. Das heißt, du wirst deine Antwort eher so drehen, dass sie nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Also du, wenn du eine Meinung hast und du möchtest ihn nicht verletzen, dann wirst du deine Meinung ein bisschen so chiffrieren, dass vielleicht nicht wirklich das herauskommt, was du eigentlich sagen würdest, wenn er dir jetzt nicht so nahe stehen würde, weil du ihm einfach nicht wehtun willst. Und bei Fremden haben wir diese Hemmschwelle weniger. Bei Freunden hast du eben sehr ähnliche Erfahrungen, sehr ähnliche Lebenswege, die du bei Fremden dann nicht hast. Sie sehen die Welt aus einer anderen Perspektive, weil sie einfach ganz anders aufgewachsen sind, meistens in einem anderen Umfeld leben, andere Erfahrungen machen, und das prägt uns alles. Und diese Erfahrungen, die können wir dann auch teilen miteinander. Das ergibt wiederum neue Perspektiven, weil du mit deinen Erfahrungen und deinen Betrachtungen hineinkommst. Das eröffnet wieder neue Welten. Und so befruchten wir uns mit unseren Ideen. Und deswegen ist es so wahnsinnig toll und bereichernd, sich mit Menschen zu unterhalten, mit denen man sonst eigentlich wenig zu tun hat. Und einfach offen und neugierig in deren Welt einzutauchen. Du kannst ja auch wieder rausgehen, wenn es dir nicht gefällt. Aber ja, zumindest genau, die Chance zu nehmen, das ist wirklich, wirklich bereichernd.
Ja, also du hast ja das im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es Sinn macht, dass die Leute sich nicht so gut kennen. Das fand ich interessant. Ich habe da nochmal nachgeschaut, wie ich es denn geschrieben hatte in meinem Buch. Und zum Glück steht nicht drin, dass du das mit Menschen machen sollst, die du gut kennst. Und ich habe einfach nur von Personen gesprochen. Und da kann dann natürlich jeder selbst überlegen, welche Person er einlädt. Und es ist tatsächlich die Idee an der Stelle, sich Freunde, Bekannte oder welche Personen auch immer zusammenzusuchen für einen, keine Ahnung, man kann ja was zusammen kochen oder einen Abend miteinander verbringen, und dann verbindet man das mit so einem gemeinsamen Workshop. Und angenommen, es gibt eine Person, die sagt, hey, ich möchte mich beruflich verändern, und ich kann das in einer Frage formulieren, wie zum Beispiel, ich habe dann in meinem Buch, greife ich das Beispiel von einer Flugbegleiterin auf, die sich halt weiterentwickeln möchte, und ihre Frage ist dann, in welchem Berufsfeld außerhalb der Luftfahrt kann ich mit meiner Serviceerfahrung als Flugbegleiterin noch arbeiten? Und so eine Frage, also könnte ich mir vorstellen, wenn dann dort Menschen sitzen, die sich vielleicht auch untereinander dann nicht, also die dann alle nicht so Best Friends sind, aber die halt bekannt miteinander sein können, könnte ich mir vorstellen, dass dort einfach wunderbare Ideen bei rauskommen, weil es kommt halt vor, dass wir vorm leeren Blatt Papier sitzen und in dem Fall die Daniela, die Flugbegleiterin, sich überlegt, ja, wo in aller Welt soll ich arbeiten? Mir fällt nichts ein. Ich kenne nur das, was ich kenne.
Genau. Aber da, also gut funktioniert es natürlich, wenn du jetzt Freunde hast, wo der eine zum Beispiel in einem Laden arbeitet und der nächste in einem Café, der dritte ist vielleicht selbstständig. Also es geht ja gar nicht nur darum, dass die Leute sich nicht kennen. Im Design Thinking sprichst du vom heterogenen Team. Das heißt, das sind Menschen, die einfach unterschiedliches Geschlecht haben, unterschiedliche Altersstufen sind, unterschiedliche Erfahrungen haben, weil sie einfach die Welt aus den verschiedenen Facetten kennen. Und das kann der Daniela alles helfen, an Dinge zu denken, an die sie einfach selber nicht denken würde, weil sie schon so in ihrer Flugwelt drinnen lebt und eigentlich sich schwer tut, über den Tellerrand zu schauen. Ja. Und das geht natürlich mit Freunden auch. Also bei Kreativität ist es ja vor allem wichtig, dass es dir gut geht und dass du Spaß hast. Und manchen Menschen fällt es wesentlich schwerer, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, dass sie jetzt mit Fremden so eine wichtige persönliche Frage besprechen wollen würden. Mhm.
Wie reagierst du denn dann in so einem Workshop bei einem Kunden, wenn jemand wenn jemand sich schwer tut oder auch sagt, ey, das irgendwie, ich glaube, das macht keinen Sinn und wir kommen hier nicht auf so viele Ideen, wie reagierst du dann mit so einem, wenn da jemand sich destruktiv verhält?
Wir versuchen einmal im Vorfeld das ganze Feld aufzubereiten. Das heißt, wir arbeiten viel mit Warm-ups, mit Energizern, um die Gruppe aufzuwärmen, sie bereit zu machen, dass sie überhaupt kreativ denken können. Wir achten viel, dass das Umfeld passt, dass sich die Menschen wohlfühlen und abgeholt fühlen. Im Design Thinking geht es ganz viel darum, dass du ein Gespür für die Menschen hast, wo sie sind, wo sie stehen, und sie dort abholen kannst und sie nicht überforderst mit irgendwelchen für sie womöglich abstrusen Kreativitätstechniken, die viel zu weit weg sind. In Projekten schaue ich mir vorher ganz gut an, mit wem ich zusammenarbeite, also wer in dieses Team auch hineinpasst, wie da diese ganze Konstruktion aussehen könnte, damit letzten Endes das Ziel, was wir erreichen wollen, auch erreicht wird. Aber wenn ich merke, dass jemand während des Prozesses aussteigt, warum auch immer, dann versuche ich in einer Pause das Gespräch zu suchen und herauszufinden, was die Ängste sind, was dahinter liegt, ob es jetzt wirklich eine Ablehnung ist oder ob irgendwas passiert ist im Leben dieser Person, das da jetzt gerade hineinwirkt, oder ob es irgendein Faktor ist, den man schnell ändern kann, damit er oder sie sich wohler fühlt. Also da wirklich auch in das direkte Vier-Augen-Gespräch gehen und herausfinden, wo es hapert, um dann die Gruppendynamik wiederherzustellen. Ganz schlecht ist es natürlich, wenn du das innerhalb der Gruppe machst, so, was ist jetzt dein Problem, jetzt stell dich nicht so an und jetzt mach doch mit. Dann brauche ich die Gruppe gar nicht mehr anzuleiten, dann habe ich als Moderator verloren.
Und hast du ein Beispiel für so einen Energizer? Also guckt ihr euch irgendwie einen Filmausschnitt an oder lauft ihr einmal im Blog oder wie sieht das aus?
Also das kommt vollkommen auf die Gruppe an. Es gibt zum Beispiel eine unserer Lieblingstechniken, heißt Pinguin und Hai. Da geht es darum, dass einer der Hai ist und der klappt die Arme auf und zu und macht so Mam, Mam, Mam. Also der Hai, der frisst quasi. Und die Pinguine, die müssen die Hände ganz nah am Körper haben und wie Pinguine gehen und dürfen nur Mi, 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 Mi sagen. Und dann kommt der Hai und muss die Pinguine fangen. Und die Pinguine laufen durch den ganzen Raum und machen nur Mi, 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 Mi. Und wenn sie vom Hai gefressen werden, werden sie zum Hai. Und der Witz ist, dass wenn du das in einem Unternehmen machst, und also es muss, wie gesagt, wirklich im Rahmen passen, aber wir machen das ganz gerne, dass dann die Geschäftsführer oder die Vorstände Pinguine sind. Und Mitarbeiter, die sonst nicht hierarchisch so hochgestellt sind, sind dann die Haie, die plötzlich die Pinguine fressen dürfen. Und es gibt eine unglaubliche Dynamik und Kraft, die dann im ganzen Workshop weiterwirkt. Das sind so Energizer, die einfach, die dieses Feld, diese Angst aufheben, auflockern und Spaß machen und halt auch die Basis bringen, dass wir dann kreativ weiterarbeiten können. Würde ich aber jetzt zum Beispiel nicht in einer Matrix-Organisation machen, ja, also wo du die ganzen nur per Sie hast und Herr Vorstand, Herr Doktor und Herr Professor oder so. Es muss, also der Energizer muss auch wirklich in die Unternehmenskultur passen.
Ja, finde ich interessant. Finde ich ein schönes Beispiel. Jetzt bist du bist ja unglaublich Workshop erfahren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass jemand einen Workshop mit sich selbst macht, also solche Tools anwendet und mit sich in Klausur geht, reflektiert und sich Gedanken über seine Zukunft macht. Gibt es so Brainstorming-Rules oder gibt es so Workshop-Regeln, die gleichzeitig für die Arbeit im Business gelten, als auch wenn man mit sich selbst arbeitet?
Also es gibt ganz wichtige Brainstorming bei mir heißt die Phase Ideen generieren. Ja. Und da gibt es ganz wichtige Punkte, und zwar einer davon ist, dass du unterscheiden musst, wann generierst du Ideen und wann bewertest du sie. Weil bei dem einen geht es um die Quantität und bei dem anderen um die Qualität, und das vermischen ganz viele Leute. Das musst du als Workshopleiter oder wenn du mit dir selber einen Workshop machst, auch ansagen, dass es jetzt in dem Moment nur darum geht, möglichst viele Ideen zu haben. Und die dürfen doof sein und die dürfen lustig sein und die dürfen unmöglich zum Realisieren sein. Das ist vollkommen egal. Es geht da mal nur darum, möglichst viele Ideen zu haben, um eine zu haben, die wirklich grandios ist. Und das ist einfach, je mehr ich davon habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eine dabei ist, die wirklich gut ist. Das hilft unserem Verstand aber nicht, wenn wir nicht wissen, dass wir danach wohl kritisieren und herummotzen dürfen. Mhm. Und das ist wichtig, dass du dir bewusst bist, das ist gut und schön, aber im zweiten Schritt, da darfst du wieder motzen, da darfst du wieder sagen, was nicht geht, was irgendwie doof ist, was kritisiert werden kann. Und das hilft uns dann, dass wir uns im ersten Schritt fallen lassen und an Dinge denken, die wir uns sonst auch gar nicht erlauben würden zu denken. Also ich hatte mal einen Workshop, den habe ich mit, ich glaube, das waren 5 Herren aus dem Vertrieb gemacht, und da ging es auch darum, ihr dürft ganz wild denken. Und danach sortieren wir aus. Und also ich weiß nicht, da sind mir meine Ohren geflackert, weil es ging um Kundenevents, und dann kam plötzlich der Partybus mit einer Masseuse. Und es ist wirklich ausgeartet, aber die hatten so einen Spaß, und letzten Endes ist eine wirklich coole Kundenkarte herausgekommen mit Bonus und wie man irgendwie Kunden gut binden kann mit Dingen, die irgendwie mehr wert sind als jetzt eine Bohrmaschine, sondern die auch langfristig Menschen aneinander binden in Form von Events, die den Kunden auch Know-how bringen und so weiter. Da war es aber notwendig, dass wir einmal die Masseuse in den Partybus holen oder hineinlassen, damit sie überhaupt auf so eine Ebene kommen können, wo sie an Dinge denken, die in ihrem normalen Alltag einfach keinen Platz hätten. Und das kann man mit sich natürlich auch selber, weil wir oft einen inneren Zensor haben, der sagt, nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das ist ein Tabuthema, was fällt dir ein? Und den können wir halt zumindest mal für eine gewisse Zeit stillstellen, indem wir sagen, du darfst nachher, kommst eh wieder raus und darfst herummotzen und alles gut, aber die 5 Minuten, die gehören jetzt mir und meiner Quantität und danach reden wir weiter.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich finde das sehr schön, dass du gesagt hast, dieses Rummotzen, Rummeckern gehört dazu, sonst spielen wir nicht mit sozusagen, weil uns das sehr unglaublich wichtig ist, die Dinge zu bewerten und sich aber in erster Linie erst einmal auf das Sprengen der Komfortzone konzentrieren, indem man einfach wild und quer denken darf, um dann später zu meckern. Das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Gibt es etwas zum Abschluss unseres Gespräches? Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir netter zu uns selber sind. Wir sind ganz oft sehr nett zu anderen Menschen, aber zu uns selber, also wenn wir so mit unserem besten Freund reden würden, wie wir mit uns selber reden würden, hätten wir keinen besten Freund, glaube ich. Wir sind sehr, sehr kritisch mit uns, sehr scharf mit uns. Aber ich glaube, und das habe ich aus meiner eigenen Biografie herausgefunden, deswegen habe ich dir das auch vorher erzählt, dass das Leben so wahnsinnig kurz ist. Und wir wissen nicht, was dahinter kommt. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Mensch besteht darin, dass wir auch andere unterstützen. Und das können wir nur dann, wenn wir dem folgen, wofür wir da sind, was wirklich wichtig ist, was uns erfüllt. Und jeder sollte ein Vorbild sein. Und ich glaube, du kannst nur Vorbild sein, wenn du CEO von deinem eigenen Leben bist, wenn du dein Leben selbstbewusst und verantwortungsvoll in die Hand nimmst und hinter deinen Handlungen und deinen Entscheidungen stehst. Und ich denke, das ist unsere Pflicht in unserer Gesellschaft. Und dafür muss ich halt auch mit mir selber im Reinen sein und wissen, was ich möchte. Und deswegen finde ich dein Projekt unglaublich wertvoll für diese Gesellschaft und sehr, sehr wichtig und bin froh, wenn ich es unterstützen kann.
Ich danke dir für diese positiven und warmen Worte. Schöne Worte zum Abschluss. Liebe Ingrid, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für diese Insights in Design Thinking, Innovation und die eine Kreativitätstechnik, die wir jetzt exemplarisch diskutiert haben. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
Ja, lieber Aaron, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. War ganz toll und ich freue mich schon auf das Buch, wenn ich es dann lesen kann.
Und während Ingrid sich auf mein Buch freut, freue ich mich darauf, dir, wie in jeder CEO-Folge, die Frage des Tages zu stellen, die Question of the Day. Und Ingrid wies uns ja eben zu Recht darauf hin, dass das Leben wahnsinnig kurz ist. Stell dir vor, du erfährst jetzt in diesem Moment, dass du nur noch eine Woche zu leben hättest. In 7 Tagen, in 168 Stunden wäre Schluss. Wie würdest du deine restliche Zeit verbringen?